Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für allein- und getrennt erziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. In dieser Folge geht es weiter mit Teil 2, also diese Folge baut auf der letzten Folge auf, also wenn du sie noch nicht gehört hast, hör gern noch die Folge davor, in der ich Jana Thiemann zu Gast habe, die von ihrer eigenen Geschichte erzählt. Jana hat in ihrer damaligen Partnerschaft Gewalt erfahren, hat sich aus dieser Partnerschaft mit einem kleinen Säugling gelöst und in diesem Teil 2 spricht sie darüber, wie es nach der Trennung weitergegangen ist. Deshalb spreche ich hier zu Anfang auch gleich eine Triggerwarnung aus. Diese Folge enthält auch Inhalte zu häuslicher, emotionaler und psychischer Gewalt. Sie kann für Betroffene belastend sein. Bitte höre dir diese Folge nur an, wenn du dich stabil genug dadurch fühlst. Hilfsangebote verlinke ich dir auch in den Shownotes. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist, um mit mir und Jana gemeinsam weiter in ihre Reise einzutauchen.
Es gibt nichts, was er mir nicht angetan hat und ich möchte aber gar nicht, weil das kann Menschen extremst zerstören, das zu hören, weil das in deren Welt gar nicht vorkommen kann. Und deswegen versuche ich da immer vorsichtig zu sein. Und das war ich natürlich bei meiner Familie auch und war aber froh, weil die gleich gesagt haben, du gehst bitte zur Polizei. Und das habe ich dann tatsächlich auch getan. Das war erstmal auch nochmal ein krasser Schritt, weil ich hatte ja keine Beweise. Also, ja, WhatsApp-Nachrichten, Sprachnachrichten. Dachte schon, naja, eigentlich bin ich gar nicht so schlecht aufgestellt. Keine Bilder. Ich hatte ein paar Zeugen, die schon blaue Flecken von mir gesehen haben. Aber, ja, dann habe ich das Rechtssystem von Deutschland kennengelernt. Ich bin ja dann zu meiner Mama gezogen, also erst zu meiner Cousine und dann weiter zu meiner Mama. Und dann habe ich denen das gesagt und die haben mir ja dann nahegelegt, sind auch mit zur Polizei gekommen. Und meine Cousine hat netterweise auf meinen Sohn dann vor der Tür aufgepasst, weil ich ja auch noch gestillt habe. Ich wusste nicht, inwieweit ich dann noch raus muss. Und hat dann einen Spaziergang gemacht und da war ich sehr, sehr dankbar für. Und mein Bruder ist mit mir dann reingekommen in die Räumlichkeiten. Und ich hatte, lass mich mal überlegen, es muss definitiv eine Frau gewesen sein, aber ich weiß gar nicht, ob sie nicht sogar zu zweit gewesen sind bei der Anzeige. Und ich habe nur mal das gesagt, also ich hatte auch noch ein paar blaue Flecke, die ich zeigen konnte, die jetzt aber nicht gravierend gewesen sind. Aber alleine schon das, was ich erzählen konnte, da ist denen eiskalt, das ist denen eiskalt den Rücken runtergelaufen.
Also hast du schon das Gefühl, die glauben die jetzt auch trägt? Also.
Die ja. Ja. Aber die hatten, also ich muss auch sagen, die Polizei hat keineswegs bei mir irgendwie schlecht reagiert, nur sie mussten sich natürlich an das Rechtssystem, was wir haben, langhandeln. Und die haben dann gesagt, dass sie aufgrund dieser schwerwiegenden Geschichten, weil ja mir quasi auch mit Mord gedroht wurde mit einem großen Küchenmesser bedroht vor meinem Kind. Das war natürlich sehr, sehr schwerwiegend. Haben sie gesagt, sie machen eine Gefährdungsanzeige, nennt sich das. Ich kenne den richtigen Wort. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Das ist ja, wie gesagt, schon ein bisschen her. Eine Gefährdungsanzeige, das bedeutet, sie fahren zu dem Täter, Täterin hin und geben Bescheid, dass sie davon Bescheid wissen, dass da etwa, ne, dass das angezeigt worden ist. Und dann war diese Anzeige durch und ich war tatsächlich auch sehr erleichtert, obwohl es mir sehr schwer gefallen ist, dahin zu gehen, diesen Schritt zu wagen, weil man ja vom Nervensystem her auch einfach noch glaubt, man wäre selbst schuld. Und
wovor hattest du da Angst, also diesen Schritt zur Polizei zu tun? Weißt du das noch? Was waren so deine Gedanken oder deine größten Ängste dahinter?
Ich glaube auch, damit war es besiegelt, dass ich nie wieder zurückgehe.
Ja.
Also damit war das tatsächlich besiegelt, auch wenn ich eh schon so eine Entschlossenheit hatte, ist man ja immer phasenweise noch so verunsichert, weil das ganze Nervensystem ja so völlig aus den Fugen geraten ist. Und man selber ja auch dieses riesen Schamgefühl hat, weil man über seine Werte gegangen ist, über diese menschliche Grenze, die man nie hätte überschreiten wollen, die man aber aus Notwehr dann halt tatsächlich immer wieder, um sich selbst zu schützen, diese Entscheidung getroffen hat, diese Grenze zu übergehen. Und daher kommt ja dieses riesengroße Schamgefühl. Ja, aber es war damit war es besiegelt, ich gehe nicht wieder zurück. Und mein ganzes Leben bricht quasi auseinander. Und mir war es ja damals auch immer schon sehr wichtig, was andere Leute sagen, Und da war es mir dann klar, dann wird wieder gesagt, ah ja, klar, Bayana, die Drama-Queen und natürlich ist es dann so gekommen und überhaupt, naja. Und warum macht man dann noch ein Kind miteinander? Und ach, ich meine, das sind die Fragen, die man standardmäßig immer bekommt. Warum entstehen da Kinder? Wie entstehen Kinder? Ihr wisst es. Und wenn dein Nervensystem so runtergefahren ist und du so viel Angst hast, fungierst du auch nur noch in dieser Phase mit Anwesenheit, mit deinem Körperlichen, nicht mit der Seele, dass du sagst, du gehst in diese sexuelle Ebene rein und hast da völliges, emotionales, tolles Gefühl. Nein, du funktionierst, damit dir nicht weiter was passiert, damit du die Harmonie wahrst. Das für jeden, der sich hinterfragt oder der immer alles hinterfragt, wie entstehen Kinder. Ja, und dann haben sie diese Gefährdungsanzeige gemacht und er saß. Es tut mir leid, dass ich darüber lachen muss, aber es ist so makaber. Also ich meine, diese Wohnung war meine Wohnung und ich bin da ausgezogen mit meinem Kind. Und er saß und hat seine Kumpels eingeladen und hat gezockt.
Ach krass, das war kurz, nachdem du ausgezogen bist ja auch, ne?
Ja, ja, klar. Ja. Also da war immer alles. Also da hat er die ganze Zeit gezockt. Hatte immer jemanden da und hat gezockt. Und hat halt nebenbei versucht, mich immer noch zu manipulieren und mir Briefe zu schreiben. Es war auch sehr interessant, weil diese Briefe oder dieser Brief insbesondere war so geschrieben. Indirekt hat man es schon gemerkt, wie er mir die Schuld gegeben hat. Also du konntest es dann richtig lesen. Und also immer er, ich. Ja. Und dann am Ende kam dieser, aber du hast ja auch.
Ja, das ist halt dieses klassische, das tut mir leid und ich will dich nicht verlieren und ich weiß, dass das nicht richtig war, aber du hast ja auch mich so provoziert. Genau. Ich habe bei dir auch keine Chance. Ich fühle mich durch dich immer so und so.
Du hast mich emotional nie abholen
genau,
können.
Genau, genau. Wenn das du anders gemacht hättest, dann würde ich auch nicht so sein, Jana.
Ja, genau. Ja. Original. Ja. Ja, ja, und dann kam ja, ich wollte dich auch heiraten und ich habe dir einen Song geschrieben und hat er tatsächlich wirklich gemacht. Ich habe ihn bis heute nie gehört. War aber parallel auf Tinder unterwegs.
Ja, klar.
Schlussendlich, um es kurz vorwegzunehmen, war es das Beste, was mir je passieren konnte, weil dadurch, dass er jemand anderen dann irgendwie relativ schnell hatte, war natürlich der Hauptfokus von mir weg. Mhm. Also schlussendlich muss ich sagen, war es das Beste, was mir passieren konnte, dass er weitergezogen ist.
Auf jeden Fall, ja.
Aber um zurückzukommen, ich habe mich mal wieder völlig verloren. Gefährdungsanzeige. Die Polizei war da. Er hat dann gesagt, okay, gut. Sie war, ne? Damit war es dann besiegelt. Dann hat er aber trotzdem noch versucht, irgendwie zu schreiben. Ich habe es dann aber blockiert. Dann geht es ja seinen Weg, auch wenn das andere behaupten, es wäre nicht so. Wenn du ein Kind hast und eine Anzeige schaltest, beziehungsweise überhaupt zur Polizei gehst, wird es automatisch angezeigt, wenn du es nicht selbst anzeigst, geht es automatisch zum Jugendamt. Mhm. Was ja an sich das Beste ist, was passieren kann, denkt man sich. Mhm. Naja, ich bin dann erstmal bei meiner Mutter eingezogen, habe nebenbei mir eine Wohnung gesucht und dann kam ein Anwaltsschreiben, dass er dieses Kind sehen möchte. Ich hatte mir parallel aber einer der besten Anwältinnen gesucht, die es hier in Hannover gibt.
Darf ich fragen, welche Anwältin das war, die dich da so gut vertreten hat?
Ja, das ist die Frau Katrin Renner-Grützmacher. Ich muss sagen, die hat mein Leben verändert. Die hat mir wirklich unfassbar realistisch und klar auch gesagt, was für Chancen wir haben und auf der rechtlichen Ebene tatsächlich und hat mich super, super, super gut beraten und mit sehr viel Klarheit, weil man rutscht ja in dieser Opferrolle, es kennt jeder Betroffene, man ist erstmal in dieser Opferrolle, wünscht dem anderen immer nur was Schlechtes, ist in diesem Chaos, in diesem Riesenloch und weiß nicht weiter und sie bringt so viel Klarheit da rein, aber auch sehr viel Stärke.
Und was waren so realistisch, also das ist ja auch interessant, was war realistisch, also für euch jetzt in dem Moment?
Mhm, dadurch, dass ich ja noch gestillt habe und der Vater Umgang wollte, hat sie gesagt, auf gar keinen Fall, da ist so viel passiert, was ja auch schon an Kindeswohlgefährdung gegrenzt hat, definitiv, also in dieser Phase, dass das nicht funktioniert. Also definitiv nicht. Das Kind braucht mich dadurch, dass ich stille, es war ja auch noch nicht alt. Also, das waren ja gerade mal 2 Monate, wenn überhaupt. Dann hat sie gesagt, das funktioniert nicht, weil die Mutter müsste mit und das kann man definitiv dem also nicht aussetzen. Nein. Konnte sie dann auch ziemlich schnell abwiegen und er hatte anfangs, also er ist dann ausgezogen mit Hilfe noch von Freunden von mir, also mit meiner Familie auch, aus meiner Wohnung, die hatte ich dann gekündigt. Und genau, dann kam aber noch so ein, ist auch so typisch gewesen, so eine Frage, ja, ich brauche die Kündigungsbestätigung, der stand gar nicht im Mietvertrag, wozu braucht er die Kündigungsbestätigung? Daraufhin hatte ich ihn dann blockiert, als kam dann, ne, weil ich dann gesagt habe, das ist jetzt einfach nur, um Kontakt zu halten. Und da war die Anzeige ja auch schon draußen, also diese Menschen haben davor ja auch gar keine Furcht, ob du die anzeigst oder peng, die melden sich trotzdem weiter, wenn du da keinen Riegel vorschiebst, ne? Genau. Und diese Anwältin, mit der war ich im gängigen Austausch, also ganz, ganz, das war so super. Und dann bin ich, genau, war ich bei meiner Mama und dann kam das Jugendamt, hat sich angekündigt. Ich mache einen Hausbesuch aufgrund dieser Anzeige. Ist okay, gut. Sie war auch sehr zuvorkommend, muss ich sagen. Und sagte dann, ich sollte das Aufenthaltsbestimmungsrecht einklagen. Dachte ich, ja, okay, klar. Also wenn das Jugendamt das schon sagt, dann ist doch super. Okay. Genau, und der Vater hatte dann auch, ich glaube, 1 Monat hatte er ein bisschen Geld bezahlt, wollte aber Geld von mir zurückhaben, obwohl ich ihn eigentlich die ganze Zeit unterhalten hatte. Dann ging ja diese finanzielle Schiene wieder los und habe ich natürlich nicht gemacht, weil realistisch auf gar keinen Fall. Und hat aber auch sofort dann die Unterhaltszahlung eingestellt. Aber für mich war das fein, weil ich brauchte das Geld nicht, ich wollte nie Geld. Für mich wäre das Schmerzensgeld gewesen. Jetzt könnte man sagen, und das würden die Ämter genauso sagen, Obacht nämlich, kann der Mutter in dem Fall sehr schlecht ausgelegt werden, weil Kindesunterhalt gilt ja dem Kind. Mhm. Das darfst du eigentlich rein rechtlich gar nicht verweigern.
Ja.
So, ich habe es aber nie eingeklagt, eingefordert. Ich habe dann Unterhaltsvorschuss auf Minimum gekriegt. Obwohl der Vater aufgrund, der hat ja noch studiert, durch sein Vatersein Aufschubsemester bekommen hat, plus mehr BAföG. Er hat elternunabhängiges BAföG bekommen. Ach, krass. Ja, das wurde auch vom Staat natürlich noch erhöht, damit er ja für sein Kind noch besser aufkommen kann, unterstützen kann und deswegen die Aufschubsemester von wegen Zeit, aber auch geldtechnisch. Es wurde dann aber direkt eingestellt. Für mich, wie gesagt, war das fein. Ich bin nach einem Jahr dann auch wieder arbeiten gegangen, um dieses Kind da auch dann Beständigkeit schenken zu können.
Und es gab in diesem Jahr gar keinen Umgang?
Nein, es gab gar keinen Umgang. Also seit dem 7.11., wo ich gegangen bin, hat er dieses Kind nicht mehr gesehen.
Ach, okay. Also da, weil ich meine, ich verstehe das ja am Anfang. Es hat deine Anwältin hinbekommen, dass gar kein Umgang stattfindet, auch kein begleiteter Umgang oder so. Aber häufig ist es ja so, dass es dann noch mal ein bisschen später noch mal neu verhandelt wird.
Richtig. Ich habe aber ja den Fehler nicht gemacht und das Aufenthaltsbestimmungsrecht eingeklagt. Aufgrund dessen, weil meine Anwältin gesagt hat, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Du hältst die Füße still. Macht er gar nichts, dann kriegt man das so hin. Ist okay. Ja. Weil er hatte ja auch das Sorgerecht und alles, ne? Da muss aber ein Fehler bei der Also ich weiß nicht, wie das Universum, ich nenne es das Universum und die höhere Kraft, I don't know, es geschafft hat, aber es muss ein Fehler bei der Übertragung gekommen sein, weil ich gewisse Behördengänge trotzdem machen konnte, weil ich als alleinerziehend eingetragen war. Fragt mich nicht, wie es ging.
Okay. Ja.
Das waren wirklich Glück im Unglück, weil sonst hätte ich ihn ja ständig irgendwie fragen müssen. Naja, ich habe dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht nicht eingeklagt, weil meine Anwältin ganz klar gesagt hat, mach es nicht, er darf vor Gericht sich äußern. Und dann hast du richtig schlechte Karten. Aufgrund der Erfahrung, wenn diese Bezugsperson dann kommt, ich möchte jetzt gar nicht geschlechterspezifisch werden, sondern bei mir war es nun mal der Vater in dem Fall, dann darf der sich äußern und solche Menschen können sich, die können sich sowas von verkaufen. Dann wird es erst begleiteten Umgang geben, hat sie mir auch ganz klar gesagt, und irgendwann wird er da komplette Oberhand haben. Das Gute für mich war, er hatte schon eine neue Freundin. Er war noch im Studium. Er hat sich komplett ein anderes Leben aufgebaut. Also da weitergemacht wie bisher, aber für sich ein anderes. Der Fokus war von mir weg. Er musste nichts mehr bezahlen. Er hat sein Kind ja sogar geleugnet, als ob es es nicht gegeben hätte.
Na, okay.
Er hat den Weg gewählt. Haben viele nicht, da geht es noch mehr um Macht. Ich habe diese Macht aber super krass schnell ihm entzogen. Und ich glaube, das hat er gemerkt. Alleine, wie ich mit ihm umgegangen bin, dass ich ihn blockiert habe, dass ich diese Schritte gegangen bin und dass ich ihm ganz klar an der Front gezeigt habe, bis hierhin und nicht weiter. Und er diesen Fokus, weil er eine neue Bühne brauchte, ne, das hat er nie ausgehalten. Er ist ja eh von Beziehung zu Beziehung immer weitergesprungen, so ist seine Vergangenheit gewesen. Hat er so weitergemacht und der Fokus war nicht mehr auf mich. Er brauchte ja seine Energie für sein Studium plus für die neue Lovebombing-Phase.
Ja, ja gut, da hast du wirklich sehr viel Glück im Unglück gehabt. Gut beraten von der Anwältin. Ja, ganz. Weil ich glaube, es passieren oft so automatische Sachen. Man kennt sich ja selber nicht aus, wenn man am Anfang in der Situation ist. Und dann hörst du irgendwie, ja, was weiß ich, du musst Kindesunterhalt einfordern, du musst dies, du musst jenes, du kriegst Betreuungsunterhalt, bla bla bla. Und dann hängst du schneller als Gericht an Gericht, als man gucken kann.
Und dann
kann.
Hast du verloren. Und
dann bist du drin. Dann bist du
drin in dem Strudel. Dann bist du drin, die dürfen sich äußern. Ja. Die verkaufen sich, die können Systeme manipulieren. Wir haben eine Väterlobby am Gericht. Das ist Fakt. Ich kenne viele Fälle, wo es so stattgefunden hat. Und da kann mir auch jemand sagen, ja, die Mütter sind auch, ja, die Mütter. Es gibt 1000 Millionen Mütter, die auch narzisstische Züge haben, die psychische Gewalt ausüben. Das möchte ich gar nicht kleinreden. Fakto ist, dadurch, dass es so viele Frauen gegeben hat, die das ausgenutzt haben, gibt es mittlerweile eine Vaterlobby und auch einfach dieses System so drauf aufgebaut ist, ist es an Gerichten einfach sehr, sehr stark vertreten. Beide, also das Kind braucht beide Elternteile, so gesehen. Und das ist Bullshit.
Ja, ja, aber das ist halt das Elternrecht, da kommst du ganz schwer ran. Das ist
halt genau, und das Kind hat in dem Fall überhaupt gar keine, also es hat die auch nicht interessiert. Ich habe von dieser Kindeswohlgefährdung erzählt und auch von der Gewalt an mir, die so massiv gewesen ist. Und es hat die aber nicht interessiert. Weil nur weil man an mir Gewalt ausgeübt hat und bei dem Kind noch nicht weitergegangen ist, obwohl man schon sehr weit gegangen ist, das heißt ja nichts. Das heißt ja nicht, dass man sich an einem Kind
Ich verstehe, was du meinst. Also das soll sich natürlich perspektivisch ändern, ne, mit Istanbul-Konvention etc. Nichtsdestotrotz bleiben wir bei der Realität, so wie es ist und wird es schwer bleiben. Dass erstmal, du hattest jetzt in dem Sinne auch, hast du alles richtig gemacht, dass du zur Polizei bist, dass du sogar noch Spuren hattest von Gewalt, dass du so viel berichten konntest, aber es gibt zig Frauen, die haben sich nicht getraut, zur Polizei zu gehen und die waren nicht da und die haben keine Beweise und dann wird es ganz eng.
Naja, meine Beweise haben ja auch nicht, also das geht ja alles noch weiter, weil ich hatte ja immer das Gefühl, ich habe ein Messer im Rücken, weil ich wusste ja nie, was kommt, kann ja jeden Tag irgendwie einen Brief vom Rechtsanwalt reinschneiden, ich will Umgang, ich will dies, ich will jenes, habe dann versucht, wieder aufzustehen. Ich bin nach der Trennung direkt auch zu einem Frauenverein, habe mir da Gesprächstherapie, also im Prinzip einfach nur offene Gespräche geführt, damit ich schon gestärkt werde, also ich hatte schon immer den Drang, also ich habe schon immer gute Wege gewählt, damit ich wieder gestärkt werde für mein Kind, weil ich habe ja die Entscheidung getroffen, ich bleibe hier, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mehr da, muss ich sagen. Und habe dann auch gesagt, ich muss mich jetzt erstmal sortieren und dann werde ich definitiv auch nochmal in eine Verhaltenstherapie gehen, um zu verstehen, in welcher Dynamik ich gelebt habe. Das konnte ich aber nicht, weil ich mir erstmal mein Leben aufgebaut habe. Und natürlich auch erstmal für mein Kind da sein wollte und mich wieder stärken wollte.
Was hat dir in dieser Phase am meisten geholfen? Beziehungsweise, was hat dich dazu gebracht, dann auch so aktiv ja für dich loszugehen, also so selbstwirksam zu sein? Warst du dann ja schon, ne? Und das ja in einer sehr brisanten Situation, in der du ja wirklich auch Opfer warst und dann, wie du sagst, ist man ja auch in diesem Gefühl. Kannst du dich daran erinnern, was war das da in dir oder gab es jemanden, der dich motiviert hat oder wie ist es dazu gekommen?
Ich hab mich auch motiviert. Ich hatte auch wirklich ein tolles Umfeld, was mir sehr, sehr geholfen hat. Was aber auch gezweifelt hat, das habe ich gemerkt, schon immer, weil Drama-Jana war da und von früher und sie dramatisiert ja nur alles und so wäre es nicht gewesen und. Und auch, glaube ich, ein selbst manipuliertes Umfeld, was er schon mit manipuliert hat. Das darf man auch immer nicht vergessen. Was mich motiviert hat, war mein Kind. Mein Kind hat mich motiviert, weiterzumachen. Und vor dieser Entscheidung, ich stand kurz vor der Trennung, wo ich so bedroht wurde, war es das erste Mal das Gefühl, und das sage ich jetzt hier ganz offen und ehrlich, dass ich imstande dazu war, einen anderen Menschen umzubringen. Und so weit habe ich es aber niemals kommen lassen, weil ich vorher dieses Bewusstsein gekriegt habe, da machst du es noch viel schlimmer, weil du gehst in den Knast, der andere ist tot und was ist dann mit deinem Kind? Aber ich hatte so viel Angst und so viel, ja, auch Angst um mein Kind, da hatte ich die Kraft. Ich wollte, im Prinzip war der erste Halt mein Kind. Das hat mich zur Löwin gemacht. War mir
und wenn du in dieser Situation warst, und da aus dieser Perspektive kann man ja auch voll verstehen, in was für einen Strudel da manche Frauen reingeraten. Weil du bist Mutter geworden, du hast diese ganzen Hormone, du hast natürlich auch den Beschützerinstinkt und so, der einfach da ist, ganz natürlich. Und all diese Gefühle, weil du jetzt vielleicht auch Gewalt erfahren hast oder noch Gewalt erfährst, bedroht wirst, was auch immer. Jetzt kommt diese ganze Kiste noch vor Gericht. Du kriegst Angst, du kriegst noch mehr Angst. Es glaubt mir gerade keiner, mich hört gerade keiner. Du bist da zu Hause, du kümmerst dich alleine und hast diesen ganzen psychischen Stress. Und dann erwartet man von einer frisch gewordenen Mutter in einem solchen Moment, dass sie sachlich bleibt, dass sie ruhig bleibt, dass sie bitte zum Wohle des Kindes denkt, der das doch bitte den gewalttätigen Vater braucht. Und jetzt soll mir ein gesunder Mensch erklären, wie das möglich ist. Das ist etwas, was du dann lernen musst, was aber gegen deine Natur geht, gegen alles, was in dir schreit. Und das ist krass. Deswegen sage ich immer, es ist Gewalt. Es ist Gewalt gegen die Frau, die das erlebt. Und gleichzeitig Gewalt am Kind. Also weil gerade wenn wir von dieser frühen, ne, die Mutter ist ja am Anfang mit ihrem Kind noch komplett in dieser Symbiose drin.
Tust du dem Urvertrauen.
Also das ist, und da denke ich mir, wie kann das bitte, das ist doch etwas, was entwicklungspsychologisch und verhaltenspsychologisch so einfach zu erklären ist. Und das muss doch auch in Gerichtssälen ankommen. Das kann ich nicht begreifen.
Das kann ich auch nicht begreifen. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du über so einen Zeitraum dich an einem Menschen, und ich sage wirklich ein Mensch, dich so vergreifst, so massiv Gewalt, psychisch oder physisch ausübst, dann hast du keine Grenze. Und dann hast du auch keine Grenze dem Kind gegenüber, weil dieses Menschliche, du vertrittst diese Werte gar nicht. Und dieses Kind ist die ganze Zeit auch dieser Gewalt ausgesetzt, weil es einfach auch mit der Mutter mit verbunden ist. Und weil sie halt sich auch, also diese ganze Energy, die da herrscht, diese Angst, all das ist so massiv. Und ich verstehe nicht, wie das bei den Menschen nicht ankommen kann, gerade bei diesen Gerichten, gerade dieses, das ist kein starkes, bewusstes Elternteil, was gut fürs Kind handelt, wenn man sich so an Menschen vergreift.
Ja.
Das ist nicht gesund, und da muss man ganz klar sagen, die kommen immer, ja, aber das kann man sich ausgedacht haben. Boah, sehr schwierig.
Also ich sag immer, wenn eine Frau im ersten Lebensjahr besonders eines Kindes einen Mann verlässt, dann hat das einen sehr, sehr guten Grund. Und ich glaube, jede Frau, die Mutter ist und die Mutter geworden ist, die das Wochenbett durchgemacht hat, die vielleicht auch ein Schreibaby hatte, was auch immer, die kann das sofort unterschreiben. Du hast einen sehr, sehr guten Grund, wenn du das machst, weil das ist eigentlich eine Zeit, in der du Schutz brauchst, ja, in der du heilt möchtest. Und wenn du dich in dieser vulnerablen Zeit dazu entscheidest, solche Schritte zu gehen, dann steckt da was hinter. Und ich finde, diesen Vertrauensvorschuss, den musst du einer Mutter auch geben, in diesem Moment einfach. Und dann im Zweifel für den Angeklagten, oder wie sagt man immer, dann muss es im Zweifel für die Mutter heißen, in solchen Momenten. Gerade wenn wir von so kleinen Kindern sprechen, von Babys, dann muss es im Zweifel für die Mutter heißen, weil das überlebenswichtig ist.
Ja, vor allen Dingen, weil es auch keine Ego-Trennung ist. sprechen hier nicht von einer Ego-Trennung, weil man irgendwie, weil der Mann irgendeine andere Frau kennengelernt hat. Und ich kapiere das nicht, dass man da am Anfang verletzt ist. Okay. Ja. Aber da kann man was Geiles fürs Kind aufbauen. Man kann irgendwie eine Elternschaft haben. Ich sehe das jetzt heutzutage ganz, ganz oft, die wirklich wunderschön parallel. Ja. Patchwork, wo es aufs Kind ankommt, stell dein verdammtes Ego zurück. Das ist aber keine Ego-Trennung, wenn jemand da sitzt und vor Angst, also sowas über so eine Erniedrigung, so eine Grenzüberschreitung erlebt hat über Jahre oder Monate. Und wenn es nur eine Woche gewesen ist, das ist, also es ist egal, wie lange das geht, ja, und egal, wie massiv, alleine diese Grenzüberschreitung einem Menschen gegenüber und einem Mutter. Du vergreifst dich, wenn du dich an einer Mutter vergreifst, vergreifst du dich an dein Kind, verdammt nochmal.
Ja, und dann dieses Narrativ aufrechtzuerhalten, sowas wie, ach, hat sie ihn nur als Erzeuger gebraucht?
Wollte
sie nur unbedingt Mutter werden? Das war's bestimmt. Und dann denke ich mir, das können nur Männer sagen, oder? Also das können nur Männer sagen?
Nein, das sagen tatsächlich ganz viele Frauen. Ja.
Okay, das kann aber keine Frau sagen, die sich jemals allein um ein Kind gekümmert hat. Das kann keine Frau sagen, die das erlebt hat. Also das ist ja, denke ich mir, da, wenn du weißt, wie es ist, Mutter zu sein, dann weißt du, dass du das dir nicht so freiwillig aussuchst. Also in dieser Situation zu landen. Es ist mir schon klar, dass Richter und Anwälte, also dass Juristen Jura studiert haben und nicht noch Psychologie und Pädagogik oder was. Und das ist mir schon klar. Aber wenn du in so einem Feld arbeitest, wo du einfach mit dem Schutz und der Sicherheit von Menschen, von kleinen Menschen, die wir schutzlos sind, zu tun hast, dann sorry, dann finde ich, ist es eine Pflicht, sich in diesem Bereich so weit weiterzubilden, oder müsste es Pflichtfortbildung geben in diesem familienrechtlichen Kontext. Es geht nicht anders. Weil du triffst, kannst da nicht Paragraphenreiter sein und sagen, oh, ich gucke mir an, Gesetz, okay, sein Recht, ihr Recht, wie ist das Gesetz? Yeah. Ah, Kind, so, das funktioniert in diesem Bereich nicht. Also das sieht man, dass es ja nicht funktioniert, ne? Oder wie es dann funktioniert. Und deshalb, ja, aber ich muss sagen, ich verstehe dich da total, und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war geschockt über diese Zustände in dieser heutigen Zeit. Das war mir vorher nicht klar.
Das war mir vorher auch nicht klar. Ich war ja auch immer eine Person, und das gebe ich ganz offen zu, mir würde sowas nie passieren, bis ich es dann selber erlebt habe. Und ich meine, diese Liebe, die du entwickelst für dieses Kind, auch wenn dieses Kind nicht aus dieser Liebe, sondern aus dieser Kontrolle entstanden ist, hat das nichts damit zu tun, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, dass diese Mutterliebe nicht da ist. Die ist da, und du bist die Löwin. Also du stellst dich vor dein Kind, als wäre sonst was, ne?
Aber da würde ich mich mal interessieren, wie das bei dir war, weil bei mir war das so, und da habe ich mich auch lange für geschämt, so ein bisschen. Ich habe auch, es war sofort diese, wie du sagst, diese Löwenenergie da. Und diese Grundliebe, ich kämpfe, ich würde hier alles tun für dieses Kind. Dieses Gefühl hatte ich schon. Ich konnte aber diese Liebe, die ich gedacht habe zu fühlen als Mutter am Anfang, die konnte ich nicht fühlen. Und heute, und da ging es mir richtig schlecht mit. Und heute, es ist für mich total verständlich, warum ich das damals nicht konnte. Um Gottes Willen, in dieser Notsituation, im Überlebensmodus, wie willst du da überhaupt Gefühle richtig fühlen können? Und ich glaube, das ist irgendwie nochmal auch so wichtig, so ein bisschen zu thematisieren, weil mir ging es damit richtig schlecht.
Ja.
Ich habe mich dafür sehr verurteilt.
Unterschreibe ich zu 100%, habe ich heute noch in meiner Beziehung, jetzt nicht zu meinem Kind oder zu meinen Kindern. Ich habe aber lange dafür gebraucht, überhaupt, also ich habe es immer gespürt, da ist etwas, und ne, so dieses, aber dieses richtige Gefühl, das hat ganz lange gebraucht, bis es da ist.
Mir auch.
Ganz lange, bis ich es zulassen konnte. Und es konnte ich dann, also das hat so lange gedauert, dass ich irgendwie mein Nervensystem erstmal verstehen musste, was ist hier los, aus der Verurteilung rauszugehen und zu verstehen, was ist in meinem Gehirn, was passiert auch überhaupt. Das ist eine rein körperliche Situation, die du oftmals gar nicht steuern kannst, wofür du dich gar nicht verurteilen kannst, weil du einfach in genau diesem Überlebensmodus drin warst.
Ja.
Das braucht Jahre,
ja,
bis du da rausgekommen bist. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen geht es weniger schnell. Deswegen bitte auch da niemals vergleichen. Hat aber nichts damit zu tun, dass man, jetzt könnten wieder andere sagen, ja, aber dann hast du dein Kind nicht geliebt.
Nein.
Das kann keiner verstehen, der das nicht durch hat. Und in was für einem Strudel, weil da kommen ja deine ganzen Emotionen noch mit dazu. Mhm. Und dann musst du dir von anderen Außenstehenden, ob es Umfeld ist, ob es gerade das Rechtssystem ist, auch noch sagen lassen, wie du was zu machen hast. Das ist nämlich das Krasse, weil bei uns war es ja tatsächlich so, dass ich bin ja auch sehr, sehr schnell wieder in eine neue Beziehung gegangen. Mhm. Mit einer vertrauten Person, die ich schon über Jahre kannte.
Das wird sehr interessant, weißt du, dass ich das jetzt schon öfters von Frauen gehört habe, die ähnlichen Geschichten durchhaben wie du, dass die dann mit einer Person zusammenfinden, die sie eigentlich schon irgendwie 15 Jahre kannten oder so.
Ja, ja, wir sind zusammen zur Schule gegangen und wir hatten zwischenzeitlich gar keinen Kontakt. Es war immer mal wieder in den Jahren. Also wir haben uns nie aus den Augen verloren, aber ich hatte immer kein Interesse.
Warst du sicher?
Jetzt ist mein Ehemann. Und der hat mich tatsächlich auch so unfassbar krass unterstützt.
Wie alt war da dein Kind, als ihr dann?
Drei Monate tatsächlich. Und ich habe mich immer gesträubt. Ich wollte mich nicht daten. Und meine Mama hat dann aber gesagt: Bitte, probier's doch wenigstens aus. So, schau mal, es scheint dir gut zu tun. Ihr habt jetzt schon so viel telefoniert. Und er zeigt so viel Interesse und er hat halt auch wirklich Interesse an meiner Situation gezeigt und an dem Kind.
Das ist so wichtig.
Also bedingungslos. Das war ihm egal, das war ihm wichtig sogar. Ja. Ich habe gesagt, nee, also erstmal muss es eine Vertrauensbasis geben, bevor du ihn überhaupt kennenlernst und so, ne? Und wir hatten dann auch anfangs eine Fernbeziehung, das heißt, das erste Jahr habe ich komplett alleine gewuppt und musste auch erstmal ankommen. Also ich glaube, das tat schon gut, dass ich dann am Wochenende im Prinzip jemanden da hatte, um da in diese Familienrolle irgendwo auch reinzuwachsen. Wir haben das auch nie gefördert, dass das Kind Papa zu ihm sagt, das kam von ihm aus. Aber er und seine Familie haben sich bedingungslos, die haben nicht einmal daran gezweifelt, dass dieses Kind nicht angenommen wird.
Ja, wie schön, aber so muss das sein, gerade wenn du ein kleines Kind hast, da brauchst du jemanden, der sagt, ey, ich bin all in, ne, mit allem, was dazugehört.
Aber es waren auch schwierige Phasen, also ich kann sagen, wir haben im verflixten siebten Jahr, glaube ich, jetzt erst richtig gelernt, wie man auf eine gute Art und Weise streitet, also was heißt gute Art und Weise, nicht laut wird, nicht, ne, sich hochschaukelt und dass nie irgendeine Gewalt passiert oder sonst was, sondern er ist ein impulsiver Mensch, ich bin ein impulsiver Mensch, ich kannte keine gute Streitkultur. Da reinzuwachsen, war halt auch nochmal, und das muss ich ganz, ganz offen sagen, da sind wir auch nie, wir haben das auch immer außenstehend gemacht, ne? Also es war nie dieses Versteckte, was man in einer alten Beziehung kannte, obwohl da war es auch in Feierlaune und so anders, kennt, glaube ich, auch jeder, aber wir haben da nie einen Hehl draus gemacht, ich kannte die Streitkultur nicht anders, ne? Das war für mich, und das ist, glaube ich, auch schwierig. Heute verstehe ich, warum es so gewesen ist. Und heute können wir so krass miteinander sprechen, wo ich halt auch gesagt habe, ich konnte gar nicht anders. Mein Nervensystem war darauf gepolt. Und sobald du auch was Nettes gesagt hast, ich habe alles boykottiert. Nee, ich habe alles boykottiert, weil ich immer Liebe mit Drama verwechselt habe und ich konnte es nicht annehmen, dass mir jetzt was Gutes passiert. Also habe ich wieder für Streitigkeiten, Provokationen gesorgt. So kleine Dinge wie im Haushalt oder so, ne? Aber jeder weiß.
Damit du wieder in dieses Drama kommst. Und ich glaube, das ist jetzt total wichtig, weil das kennen, glaube ich, fast alle Frauen, die in solchen Beziehungen waren. Weil das ja immer wieder geprägt ist von diesen Up and Downs und von diesem Drama. Was glaubst du, was hat dir da am meisten in diesem Prozess geholfen? Erstmal das zu erkennen, dass du dieses Drama auch immer wieder mit kreierst?
Ja. Das Bewusstsein. Ja. Das Bewusstsein für mich ist, wenn man mich fragen würde, glaube ich, was der grundlegendste, die grundlegendste Veränderung ist, ist das Bewusstsein. Das Bewusstsein für einen selbst und immer zu fragen, mit welcher Intention tue ich das jetzt? Und das bringt dich immer wieder zum Bewusstsein, weil du dir bewusst machst, was du da sprichst, weil du dir bewusst machst, auf was soll dieses Gespräch jetzt hinausführen. Das kannst du auf alles nehmen, auf jeder Ebene. Es ist immer wieder dieses Bewusstsein, diese Selbstwirksamkeit, Aber für mich ist es das A und O, in diesem Bewusstsein zu leben.
Und du hattest jetzt wahrscheinlich natürlich auch das Glück offenbar mit deinem Mann, dass du einen Partner hattest, wo ihr euch da beide auch zusammen entwickeln konntet. Wenn einer im Drama stecken bleibt, machst du halt auch nichts mehr, ne? Also kommst du auch nicht auf, weil ich sage das jetzt extra, weil es gibt dann ja auch gerade viele Frauen, die in diesen Dynamiken waren, die nehmen sich ja auch schnell die Schuld an und denken an, ach okay, jetzt kann ich doch in dieser Beziehung bleiben, ich mache das Drama, ich muss nur mehr Bewusstsein haben, dann verändert sich das. Na, ist was? Nein, es ist nicht nur du, beide haben einen Anteil und es ist total gesund, bei sich selber zu schauen und in die Selbstwirksamkeit zu kommen und in Bewusstsein, aber es braucht auch den anderen, der sich auch mitentwickelt und der das auch sieht und macht.
Definitiv. Und das, da darf man auch sanft mit dem Menschen sein, weil ich glaube, diejenigen, die wirklich merken, die aus dieser Beziehung kommen und etwas verändern wollen, die sind sehr stark darin, sehr fokussiert darin, wenn sie dann wirklich wollen und auf diese Ebene gekommen sind, auf diese Bewusstseinsebene. Ja. Weil ich muss sagen, ich habe ja eine Therapie, eine Verhaltenstherapie gemacht, da kam ich noch nicht dahin. Mhm. Da kam ich danach noch nicht dahin, da habe ich sehr viel Theoretisches gelernt über diese Dynamik an sich, da bin ich sehr in die Tiefe an Wissen reingegangen. Es hat mich damals sogar noch aufgeregt, weil ich gesagt habe, ey, warum soll ich so viel wissen darüber? Bla. Schlussendlich war es das Beste, was mir passieren konnte. Aber diese tiefe Persönlichkeitsentwicklung, diese Bewusstseinsebene, das war das A und O, was mir geholfen hat. Die Ursache bei mir zu finden und was ich auch jedem mitgeben kann, ist Vergebung. Und jetzt würden andere sagen, bist du bescheuert, das kann ich dem niemals vergeben und. Es geht nicht darum, dass du ihm oder ihr vergibst, es geht darum, dass du dir selbst vergibst. Das ist das Größte, was du machen kannst. Das heißt nicht, dass du das vergisst und dass du akzeptierst, dass das ein Teil deines Lebens ist. Und das ist die Stärke. Es wird immer ein Teil deines Lebens sein. Und mach doch bitte was Geiles draus. Geh in die Akzeptanz, geh in die Vergebung für dich selbst und schau, wie verdammt stark du gewesen bist.
Ja, und auch noch, und wenn man noch in dieser Dynamik drin ist, weil es jetzt noch Kontakt zu dem Ex-Partner gibt und da Umgänge gibt, etc., dann ist das ein fortlaufender Prozess.
Absolut.
Fortlaufender Prozess, auch immer wieder auch Ego raus, immer wieder loslassen und auch egal was war, immer wieder Fokus darauf zu schauen, okay, wie kann ich das Bestmöglichste jetzt hier für mein Kind und mich rausholen? Wie können wir das bestmöglich so gestalten, dass wir da jetzt gut durch diese Zeit kommen? Und ich glaube, da passiert auch manchmal dieses, das verstehe ich auch, ne, diese Angst und diese Panik, die dann da wieder ist, aber dein Kind wird älter und hab auch Vertrauen in dein Kind, dass es verdammt viel lernen und schaffen kann und dass es resilient genug ist, um bestimmte Situationen, klar gibt es da auch Grenzen, aber auch aushalten zu können. Ja? Es gibt Situationen, die sind nicht veränderbar, wenn da jetzt gesetzlich, weißt du, dass ich Umgang gerade festgelegt ist und du weißt, okay, meinem Kind passiert da jetzt gerade nichts Schlimmes, aber trotzdem fühlt sich das natürlich nicht gut für mich an, was ja auch verständlich ist. Ja, klar. Dann kannst du trotzdem lernen, damit gut umzugehen und auch lernen, deinem Kind beizubringen, wie es damit gut umgeht.
Du bist Vorbild. Ja. Du bist Vorbild und auch wenn du mal überfordert bist, kann man erklären, das ist mir auch immer ganz, ganz wichtig mitzugeben, weil ich war in vielen Situationen, wo sich der Ex-Partner nochmal gemeldet hat zum Vorteil von sich und ich einfach auch da falsch beraten wurde, nicht von der Anwältin, sondern wäre ich die Wege gegangen von den Ämtern, dann hätte ich mein Kind abgeben müssen, dann würde das heute ganz anders aussehen tatsächlich. Denn ich hatte ja auch noch den Fall, dass wir jetzt dann eine Adoption, eine Stiefkind-Adoption gemacht haben.
Wann hat er das gemacht? Wie viel später?
Das war 2022 haben wir den Antrag gestellt.
Okay, aber die ganzen Jahre gab es da also keinen Kontakt mit deinem Ex dann quasi?
Also zwischendrin hat er sich bei mir wegen irgendwelchen behördlichen Geschichten gemeldet, weil er irgendwas wieder wollte.
Aber er hat jetzt nie einen Antrag auf Umgang oder so.
Hat er nie gestellt. Zum Glück nicht. Also toi, toi, toi. Wie gesagt, es wurde umverlagert auf ein neues, hat auch eine neue Familie gegründet. Und dann war ja dieser Adoptionsprozess, der sage und schreibe fast 3 Jahre gedauert hat. Rein rechtlich ist es so gesehen, du musst ab dem 3. Lebensjahr, am besten ab Geburt, deinem Kind sagen, wer der biologische Vater ist. Wir haben da, wie gesagt, nie ein Hehl draus gemacht, aber Das Jugendamt sieht es anders. Das Jugendamt möchte das Kind sehen. Das Jugendamt möchte mit dem Kind sprechen, wenn es soweit ist. Das Jugendamt erklärt dem Kind auch, dass der Stiefvater nicht der biologische Vater ist. Wir waren beim Kinderpsychologen, haben uns extra externe Hilfe gesucht, damit wir das so sanft wie möglich begleitend machen. Hatten einen Attest, das hat nicht ausgereicht. Man musste nochmal hin und nochmal hin.
Oh Gott, da hast du schlechte Erfahrung gesammelt.
Ja, und wir sollten im Alltag das integrieren. Ich sollte quasi täglich Fotos zeigen, ihn malen, ihn beschreiben.
Mit welcher Begründung denn?
Weil das Kind wissen muss, dass er einen anderen biologischen Vater hat. Das muss mit im Alltag integriert werden. Mir wurde Literatur geschickt und immer wieder gesagt, Sie sind ja nicht die Einzige mit so einem Fall. Ja, ist mir klar. Aber da herrscht ja gerade kein Umgang und es soll eine Stiefkindsadoption. Und auch da muss man sagen, ich persönlich musste mich, also nein, erst hat es die Anwältin gemacht, die Notarin, an den Kindesvater ein Schreiben geschickt, weil ich gesagt habe, ich nehme keinen Kontakt auf aus diesen Umständen. Der hat zugestimmt. Der hat beim Anwalt zugestimmt.
Ach, da gab es auch kein Problem.
Weil war ja nicht, ist ja aus seinem Leben gelöscht gewesen. Ja. Ne? Wir waren nicht da, nicht existent. Also, ne, außerdem hatte er Angst, er war ja schon, ich weiß nicht, auf der Beamtenlaufbahn, dass er auch dann noch richtig Kohle abdrücken muss. Ja. Ne? War vielleicht auch noch mal ein Goodwill, dass er gesagt hat, ne, nee, dann halt gar nichts. Das war notariell beurkundet und lag auch schon beim Richter. Es lag beim Richter, beim Gericht. Und wir dachten, es ist alles soweit durch. Und dann kam aber raus, nein, wir brauchen noch den Antrag. Und der Antrag fehlt auch übrigens auch noch. Also musste ich ihn entblockieren und ihn kontaktieren. Um es zu verschnellern, dann konnte er natürlich seine Macht wieder ausüben. Ich wusste aber mittlerweile, wie ich mit ihm zu sprechen habe und ihm da einfach so das alles zu entziehen. Naja, er hat es auch dann.
Das ist ja ein schönes, die sind ja so gestört, dass die immer alle gleich handeln. Ne? Du musst ja einfach immer Art und Weise mit
und es ist schon, also wenn es nicht so gruselig wäre, es ist aber wirklich, also wenn du es einmal durchschaut hast und es wirklich bearbeitet hast für dich selbst, dann weißt du schon genau, okay, gut. Also gar keine Emotion bitte reinbringen, gar keine Emotion. Ja. Das ist das Wichtigste im Prinzip, wie man mit ihnen spricht, lass dir bloß nicht irgendeine Emotion anmerken, weil die nehmen dich auseinander wieder und klare Grenzen ziehen. Das hat auch gefruchtet. Und dann hatte er aber viel zu tun. Also auf jeden Fall schlussendlich ging das dann durch. Und ich hatte eher Probleme mit dem Jugendamt, weil sie mir Dinge sagen wollten und vorschreiben wollten, wo ich irgendwann gesagt habe, also entschuldige bitte mal, aber ich bin die Mutter.
Mit dem, was heißt mit dem Pflegekinderdienst oder was? War das dann mit dem Abteilung, die...
Genau. Also mit einer, mit einer, muss ich sagen. Eine einzige, wo ich mich dann auch schon noch ans andere Jugendamt gewandt habe, von Kontakten, die gesagt hat, es ist ein absolutes No-Go, wie sie mit dir umgeht. Aber machst du da Stress, sitzt du am kürzeren Hebel. Es ist einfach so, du musst im Prinzip, und das hat meine Anwältin da auch gesagt, Jana, stell da Kuchen hin, sag ihr sonst was. Mach das einfach. Und danach nimmst du dein Kind und machst irgendwas anderes, damit es abgelenkt ist. Ja. So. Das ist schon krank. Ja. Du sollst dein Kind ja nicht bescheißen oder anlügen, was weiß ich.
Ja, aber das ist immer, wenn du nicht weißt, an was für Menschen du manchmal gerätst.
Ne? Wir hatten auch da, also das war wirklich ein Kampf von dieser zwei Jahre, holla die Waldfee, ein Up and Down. Und dann war es so, dass wir noch eine andere Sachbearbeiterin dazugekriegt haben. Ich weiß nicht, weil die andere krank, glaube ich, war oder keine Ahnung. Die hatte so krass Empathie und ich dachte, Schaka, endlich werde ich verstanden, weil ich habe sie auseinandergenommen. Sie haben mir Literatur geschickt für Erwachsene. Wie geht man mit dem Thema um? Wie bespricht man das mit dem Kind? Und ich wollte Kinderliteratur. Und dann sage ich, ich brauche Kinderliteratur, wo genau dieser Fall beschrieben ist, dass der biologische Vater auch kein Interesse dran hat, an das beschrieben auf kindliche Art und Weise, ja gar nicht wirklich existent gewesen ist, nicht drogenkrank, nicht Alkoholiker, nicht, keine Ahnung, das waren die ganzen Fälle, die ich als Kind dings oder tot, ne, so oder im Gefängnis, dafür gab es Kinderliteratur. Für meinen Fall gab es den nicht, obwohl es den doch so häufig gibt. Ja. Sag ich, wie kann ich denn dem Kind das denn jetzt beibringen? Ja, aha. Danke dafür. Sag, ich habe jetzt alles Menschenmögliche getan, um ihn gut zu begleiten. Also wir gemeinsam als Familie. Und dann war es so, dass ich das gezogen hat. Dann gab es hier noch einen Hausbesuch. Dann ist auch noch die eine Sachbearbeiterin mit unserem Sohn hoch und hat ihn da quasi noch mal ein bisschen befragt. Da darfst du dann auch nicht dabei sein. Also es ist auch schön und gut, dass du dieses Kind bekommst und dir vom Staat aufoktroyiert wird, wie was stattfindet. Und ich habe aber einfach nur, wir haben einfach nur noch gemacht. Wir haben nur noch gemacht. Wir kamen dann mit der anderen aber ins Gespräch und haben dann halt auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es denn überhaupt abgelaufen ist und warum sich das so gezogen hat und wie das denn sein kann. Und sie meinte, nee, sie sind die Eltern. Sie sind die Eltern, sie entscheiden, wie sie das dem Kind beibringen und wie sie es ihm sagen. Und im Alltag heißt es nicht, es ist immer wichtig, dass sie die biologische Herkunft kennen, damit sie sich nicht irgendwann fragen, sehe ich vielleicht anders aus als das und dies und jenes, ne? Ja. Keine Ahnung, aber ich sag ja, aber da haben wir ja auch nie ein Geheimnis drum gemacht. Also ich wüsste nicht, ob er es jetzt noch sagen kann, keine Ahnung, das ist ja auch, aber er erinnert sich an so viele Dinge von früher. Er wird es schon irgendwie wissen. Und das ist auch in Ordnung und ich bestärke ihn auch da drin, sollte er irgendwann mal sagen, er möchte da mehr wissen, bitteschön, auf jeden Fall. Ich würde ihm nie die Türen zuschlagen, das ist mein Kind.
Ja.
So, und wir unterstützen uns da gegenseitig und mein Mann genauso. Wir sind da sehr offenherzig und ehrlich, weil das Werte sind, die wir vertreten. Und nach 2,5 Jahren war diese Adoption dann endlich durch. Oh, ja, ja. Wir hatten eine ganz tolle Richterin, die sogar extra ins Gericht gekommen ist, todeskrank, aber diesen Fall halt gesehen hat, wie lange sich das hingezogen hat, wie kompliziert es gewesen ist. Und wir waren der einzige Fall und sie ist hingekommen und sie hat das auch nochmal richtig erklärt. Und ich war so froh, dass dann am Ende 2 Personen da gewesen sind und die Empathische hat auch unseren Bericht geschrieben und alles. Aber alles davor war halt wieder ein Kampf, wieder in diesem Machtkampf.
Mhm. Ja.
Und du hast keine Chance und du musst so unfassbar schlau sein. Das ist das, was ich jedem rate, nicht zu voreilig Entscheidungen zu treffen, auch wenn es Ämter dir sagen, ihr habt alle Zeit der Welt, zieht es ein bisschen hinaus. Ihr könnt keine Entscheidung gut treffen, wenn kurz nach der Trennung, das funktioniert nicht, weil ihr gar nicht richtig da seid. Deswegen würde ich immer gucken und lasst euch unfassbar gut beraten. Ja. Ich weiß, es kostet ein Schweinegeld, aber es ist es wert.
Wissen ist so wichtig. Also Wissen ist da wirklich Macht einfach, ne? Das Wissen zu haben und jemanden zu haben, der dich da abholen, gut beraten kann und vorbereiten kann, es macht so einen Unterschied, weil sonst, wenn du in diesen Strudel reingerätst, aus Angst und Panik und aus Unwissenheit und dann plötzlich in irgendwelchen Schubladen steckst, es ist so schwierig irgendwann. Es ist irgendwann so verstrickt.
Ja. Und da bitte auch nicht unterscheiden, weil jetzt würden wieder viele sagen, das ist Ego-Verhalten. Ist es nicht. Es ist Überleben. Weil sich kein Mensch das irgendwie vorstellen kann, was abgeht. Guckt bitte nicht weg. Wir haben jetzt gerade aktuell wieder einen Fall, 42-jährige Frau von ihr, Mann erstochen oder getötet, hier bei uns. Mhm. Ja, aber passiert so selten.
Ja.
Was hat die Frau gemacht? Fragt dann. Die war ja bestimmt auch.
Ja.
Warum ist die nicht gegangen?
Ja, ja, furchtbar. Ja, das sind die Fragen, die dann gestellt werden. Jetzt, Kasi, jetzt ist das Ganze, was ist das, 7 Jahre her?
Ja.
Ja, 7 Jahre her. Du bist verheiratet. Dein Sohn wurde adoptiert von deinem Mann und du hast ein zweites Kind auch noch bekommen.
Ja.
Sie
ist jetzt 2. Ach,
ja. Das war dann wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung, oder? Für dich.
Es war eine ganz andere Erfahrung. Es war auch nochmal noch mal ganz anders und mit so viel Liebe auch, ne? Also, und auch die Schwangerschaft anders zu erleben und in dieser Sicherheit zu sein. Und auch da glaube ich, auch noch mal ein Stück weit Heilung zu erfahren, dass ich in Sicherheit bin. Dass mir sowas nicht passieren kann und ich meine Kraft zurück habe. Und ich kann immer nur mitgeben, ich finde, man ist nie nie geheilt. Der Weg ist das Ziel und es ist, und da wirklich in diese Akzeptanz zu gehen, dass es ein Teil von einem ist und daraus eine Stärke zu entwickeln. Ja. Das rate ich wirklich jedem und dass das Leben wieder lebenswert sein kann. Und zufrieden und glücklicher denn je. Und ich muss sagen, ich bin dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben. Nicht in dem Ausmaß. Nicht, dass jemand anderes so eine Macht über mich hatte. Aber ich kann ganz klar sagen, ich wäre heute nicht die, die ich bin, wenn ich diese Schritte nicht gegangen wäre. Und da gebe ich nicht dem anderen, sondern ich. Ja. Ich selbst. Diese Stärke. Ich habe mich erinnert, wer ich wieder bin.
Durch diese Prozesse, die ich gehäutet hast. Und das ist ja wirklich ein Häuten irgendwie. Ja. Eine Zwiebelschicht, die jedes Mal mehr abgeht. Und dann auch noch diese neue Beziehungserfahrung für dich. Ist ja auch, ne, auf jeden Fall bestimmte Töne und Tiefen verbunden war und ja auch ein krasser.
Absolut.
ja, es ist, das ist krass nach so einer Partnerschaft.
Wie ein Autounfall. Mhm. Wie ein Autounfall. Der immer wieder, du ditcht immer wieder wie so ein Schleudertrauma, ja. Ne? Ditchte immer wieder an und musst dir immer wieder sagen, nein, das ist, also das was da für Ups und Downs gehen und kein Partner kann sagen, am Anfang denkt man immer, das kann man wuppen. Mhm. Also, ich muss sagen, mein Partner hat da schon einiges ordentlich mit mir durch. Also wir wahrscheinlich gegenseitig und wir sind aber zusammengewachsen und es geht. Mhm. Und es geht wirklich, haut nicht immer kurz oder lang in den Sack. Wir haben danach so viel Scheiße noch durchleben müssen, mit Todesfällen, mit Krankheiten, mit Umfeld, was sich komplett verändert hat. Aber auch das alles hat uns stärker gemacht denn je.
Wie würdest du beschreiben, was ist die Basis, die ihr immer hattet? Egal was war, egal wie schwierig es ist. Weil ich glaube, eine der häufigst gestellten Fragen, die ich bekomme, ist erstens, wie soll ich jemals wieder jemandem vertrauen? Und die zweite Frage, die ich häufig gestellt bekomme, ist, woher weiß ich denn, wann die Schwelle ist, zu gehen oder zu bleiben?
Also die Liebe, kann ich sagen, braucht extrem viel Zeit. Extrem viel Zeit, seid da sehr sanft mit euch. Also das würde ich jedem sagen, weil da sind wir wieder, ob es dem Kind gegenüber ist oder einem Mann oder einer Frau, wie auch immer, dass man wieder fühlt. Es ist das Bauchgefühl, es ist dieses Gefühl dabei, diese Sicherheit. Also er hat mir nie das Gefühl gegeben, dass ich nicht in Sicherheit bin.
Du hast immer das Gefühl gehabt, in Sicherheit.
Dass ich nicht in Sicherheit. Ja, es war immer ein Sicherheitsgefühl. Mhm. Und ein Stück weit, wie soll ich das sagen? Oh, ich finde nicht das richtige Wort dafür, weil Vertrauen hast du anfangs definitiv, nein, hast du nicht. Auch das baut sich auf. Es ist ein Sicherheitsgefühl tatsächlich. Mhm. Was ich hatte, was die Basis gewesen ist und diese Unterstützung, diese grenzenlose Unterstützung, dass jemand da ist für dich.
Ja. Und das spürst du ja einfach, egal was drumherum auch manchmal passiert, ne? Woran würdest du sagen, woran erkennst du für dich toxisch? Was würde für dich, was wären für dich so klassisch, wie man sagt, Red Flags, wenn sich die zeigen?
Red Flags, also eins kann ich euch sagen, lernt ihr einen Mann kennen und der spricht nur schlecht über seine Ex-Freundin. Also richtig, richtig schlecht. Red Flag.
Ja, und dann höre ich wieder, sagen, aber ich hätte ja über meinen Ex jetzt auch nicht viel Gutes zu sagen, bin ich dann auch nur.
Das habe ich jetzt auch gerade gedacht, aber das macht das auch an. Also,
ich weiß, was du meinst. Ich weiß voll, was du meinst.
Ja. Du weißt, was ich meine. Es ist explizit bei, also bei einer Frau musst du auch ganz klar aufpassen, wenn sie aus so einer Beziehung rauskommt. Kann ich das stemmen oder kann ich das nicht stemmen? Weil die braucht ganz, ganz viel Unterstützung und das auch emotional und das ist echt hart und das kann man vorher gar nicht sagen. Deswegen, da muss man auch immer gucken, ist man bereit dafür?
Aber ich glaube auch immer, wie reflektiert du, also du kriegst das schon mit, wie reflektiert spricht da jemand drüber? Ne? Ja. Und sagst du, okay, und ich habe das und das mit jemandem erlebt und das war nun mal Gewalt und das war nun mal nicht gut. Nichtsdestotrotz, irgendwie habe ich auch Entscheidungen getroffen, die mich in dieser Situation gehalten haben.
Ja, das sagt schon, das ist
gut. Ne? Und daran siehst du ja schon, wie reflektiert auch jemand ist. Oder sagt er einfach, okay, die Olle, die war die Schlimmste, die wollte einfach nur ein Kind von mir und danach hat sie mich...
Ich war Opfer, ich war dies, das hat sie gemacht, dies hat sie gemacht, das ist schon was ganz anderes. Red Flag, also ich rieche die auf...
Irgendwann hat man ein Gefühl, ne?
Energie lügt tatsächlich nie. Mhm. Auch das Bauchgefühl sagt ganz oft ja und nein. Und zu viele Informationen raussaugen. Man erkennt an einer Fragetechnik schon oft, was interessiert die. Damals war es so Body Count und wie, ne, so was gerade an, was hat die Frau mit anderen Männern gemacht und sowas. Auch Obacht, ganz, ganz vorsichtig sein. Gott, Red Flags. Manipulatives Verhalten, nicht reflektiert, wie du es gesagt hast, nicht reflektiert. Du, ja. Also das merkst du schon. Nicht reflektierte Menschen, das.
Und ganz wichtig, passen Worte und Taten zusammen.
Ja.
Finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
Ja.
Und das kannst du beobachten und das fällt vielleicht nicht beim ersten oder zweiten Mal auf, aber dann beim dritten, vierten Mal. Kann sich super anhören, was jemand erzählt, aber die Frage auch, wie kohärent ist das mit seinen Taten? Das finde ich eine, jetzt nicht unbedingt immer zu sagen, alles ist direkt immer mega toxisch, aber achte darauf, es ist zumindest für eine Beziehung nicht gesund.
Ja. Ja. Ja, genau. Also reflektiertes Verhalten und auch dieses, oh Gott, wie schön, wie attraktiv ist reflektiertes Verhalten.
Das
gibt hier so viel Sicherheit.
Ja, genau. Sicherheit. Sicherheit.
Sicherheit ist A und O und tatsächlich strahlen das Menschen schon aus. Und dann kommt es, also man könnte das jetzt ganz, ganz aufklamüsern, wie diese Phasen, wo die Red Flags anfangen. Das meine ich jetzt nicht die offen, offensichtlichen, weil die stehen fest. Aber Sicherheit und das Gefühl und so ein bisschen, wenn man in diesem Bewusstsein ist, fühlst du das.
Ja. Und ich glaube auch, da auch zu schauen, weil, wie gesagt, ich weiß ja oft, welche Frauen es betrifft, die auch denken, wie ja, okay, ich bin aber auch ein Problem und ich kann nicht vertrauen oder ich kann jemandem auch keine Sicherheit schenken. Ich glaube, wenn da jemand ist, mit dem du eine sichere Bindungserfahrung machen kannst, dann wirst du auch merken, dass du sicherer werden kannst. Aber erwarte nicht von dir, eine sichere Person zu werden, wenn du eine unsichere Bindungsperson vor dir hast. Das wird nicht funktionieren.
Auch ganz gut. Und bitte, bitte, bitte. Ich kann ihn ja ändern.
Wenn nur das und das wäre, dann wäre alles gut.
Das war auch mein Glaube, dieses arme Opfer von der Ex-Freundin. Und der ist so schwerst depressiv. Damit möchte ich jetzt keine depressiven Menschen runtermachen. Das muss man ganz klar differenzieren.
Ich glaube immer, Veränderung ist möglich für jeden, der es will. Aber das kann jeder nur intrinsisch aus sich heraus machen. Ne, und nicht zu meinen, dass man selber irgendwie einen Menschen verändert, das hat noch nie funktioniert.
Und gibst du, ich finde auch, das Ding ist, wenn du dich veränderst, merkst du schon, ob dein Partner oder dein Umfeld da entweder mitgeht oder aber geht.
Ja.
Das hatten wir ja vorhin schon.
Ja.
Du kannst, wenn die Sicherheit, die Liebe stark genug ist, dann wächst du gemeinsam. Und dann ist dir das auch wichtig und dann bist du auch sanft mit deinem Gegenüber, dass der vielleicht nicht so schnell ist, sondern der muss auch erstmal hinterherkommen für die Veränderung, die man da durchlebt hat, für das, was da einfach irgendwie auch zusammenbricht. Und dann darf man sanft sein und dann darf man sich gemeinsam in ein Wachstum nicht verändern, weil man kommt meistens in einem Wachstum auf den Kern seiner selbst.
Ja.
Das finde ich nämlich auch schön. Nicht eine Version zu sein, die man irgendwie von außen gesagt bekommt, sondern in sich wieder zu erinnern, wer man ist.
Ja, sehr schön gesagt, Hanna. Eine letzte Frage, die stelle ich immer am Schluss. Wenn du dir jetzt vorstellst, du denkst jetzt nochmal an dein jüngeres Ich zurück, an Diana, die da stand mit gerade frisch gewordener Mutter, knapp 2 Monate alten Säugling im Arm. Wenn du nochmal zurückreist in Gedanken an diese jüngere Version von dir und du könntest jetzt zu ihr sprechen, was würdest du zu ihr sagen? Du könntest ihr einen Rat geben.
Du bist stark, du wirst es schaffen. Ja.
Ja.
Und lieb dich selber, kenn deinen Wert.
Und hast wahrscheinlich viel Liebe für sie, wenn du an sie zurückdenkst, oder?
Ganz viel Liebe für sie tatsächlich. Die ich damals gar nicht zu mir hatte, habe ich so krass, ich würde sie drücken, ich würde hinter ihr stehen wie eine Löwin und würde sagen, du hast alle Kraft der Welt und ich glaube dir alles.
Ja. habe ich neulich noch geteilt. Ich finde, es war mit einer der kraftvollsten Tools, die ich auch so für mich damals nach meiner Trennung gemacht habe, diese Verbindung mit meinem älteren Ich. Und ich gedacht habe, was würde die beste Version von mir selbst in 3 Jahren von heute, ein Jahr war mir zu knapp, ich musste ein bisschen davon gehen, aber in 3 Jahren von heute, was würde die zu mir sagen? Und ich habe gedacht, ach, wenn ich jetzt auch, ich habe mich damals gefragt, wenn ich jetzt auch damals so an mein jüngeres Ich von Anfang, Mitte 20 zurückdenke. Mhm. Und würde ich doch sagen, ach Mäuschen, mach dir nicht so viele Gedanken und es wird alles gut und du machst das jetzt so und so. Und dann habe ich gedacht, genauso würde das doch wahrscheinlich mein älteres Ich das jetzt auch bei mir machen. Ja. Und das hat mir so geholfen, so ein Grundvertrauen darin zu bekommen, dass ich das alles packen werde.
Das Urvertrauen auch wieder zu bekommen, weil das hast du verloren, das hast du, das, genau. Das geht auf deinem ganzen Lebensweg leider aufgrund des Systems verloren. Das kannst du aber wieder erlangen. Und auch, was ich auch immer sagen würde, es gibt für alles eine Lösung. Es gibt für alles eine Lösung. Gibt ja. es. Das ja. ist Fakt. Mittlerweile ja. glaube ich, also für jede Herausforderung ja. gibt es eine Lösung.
Sie sieht manchmal nur ein bisschen anders aus. Wir dürfen manchmal nicht so versteifen ja. im Kopf, wie die Lösung aussehen muss. Sie sieht manchmal ein bisschen anders aus, als wir sie uns vorgestellt haben. Aber das heißt nicht, dass sie schlechter ist. Sie ja. kann sogar mega gut sein. Und was ich manchmal heute noch mache, ich bin ja jetzt, gut, ich bin jetzt schon 5 Jahre die ältere Version als damals, aber ich denke manchmal immer noch so an mein jüngeres Ich zurück. Ich denke kurz so an mich und nehme sie kurz in den Arm und sage ihr genau das, was ja. ich mir damals gedacht habe, weil ich so irgendwie daran glaube, auf den verschiedenen Dimensionen, dass ich schon damals irgendwie für mich da war.
Sagt man auch, jetzt würde es ja in die spirituelle Bubble ja. gehen, das sagt man ja auch, dass man im Prinzip diese Parallelleben führt. Ja. Und was ich irgendwie auch so krass finde, ist, dass jede, also du hast irgendwo eine Aufgabe und das Leben schenkt dir diese Aufgaben, was auch immer schenkt dir diese Aufgaben, weil sie wissen, dass du stark genug bist, um genau diese Aufgaben auch zu bewältigen. Das heißt nicht, dass sie fair sein müssen. Das heißt nicht, dass das irgendwie nicht schlimm ist oder sonst was und dass man sagt, das wäre Larifari. Ganz im Gegenteil. Ja. Diese Menschen, die sowas haben, sind so unfassbar stark.
Voll. Ich glaube, wichtig ist halt sich, also wenn ich das, was ich gelernt habe, auch in den letzten Jahren besonders, ist, nicht in diesen Kampf und diese Gegenwehr, also nicht gegen mich zu wehren, gegen diesen Schmerz, gegen diese Aufgabe, sondern da reinzugehen mit diesem Urvertrauen, dass ich das packe, dass ich das meistern werde. Und dann hat sich hinterher, und das kann eine Woche später sein oder das kann 3 Jahre später sein, aber irgendwann später verstehst du die Aufgabe und verstehst, deswegen musste ich durch diesen Schmerz und deswegen kommt auch diese Dankbarkeit in Anführungszeichen für diesen Schmerz, weil du sagst, nur dadurch konnte ich diese Entwicklung machen zu dieser Version, die ich heute bin. Und das hätte ich ohne diesen Schmerz nicht gekonnt. Aber ich glaube, solange du in diesem Kampf dagegen bleibst, kannst du diese Entwicklung nicht machen.
Nein. Und das ist auch ein Unterschied. Lässt du den Schmerz zu oder sagst du, ich bin halt in der Opferrolle? Und da darf man ganz, ganz klar unterscheiden. Lass bitte die Emotionen fließen, es ist gesund. Sie dürfen da sein, das ist das Wichtigste, dem auch zu begegnen. Und ich finde die Übung nämlich auch ganz toll. Viele Therapeuten machen ganz oft diese innere Kindübung und ich finde sie nämlich viel kraftvoller, wenn man in die verschiedenen Lebensphasen reingeht, wo man den Schmerz empfunden hat, das kann man anhand ja der Lebenslinie ganz gut machen. Ja. Und dann einfach mal hingehen, welche Ressource hast du daraus mitgenommen? Ja. Und dann wirklich in die Situation nochmal reingehen und sagen, hey, jetzt bin ich da und da und ich kann dir das und das sagen und ich nehme dich jetzt einfach mal in den Arm. Nicht nur als kleines Kind. Nicht überall rührt da der Schmerz her.
Das stimmt, ja.
Es ist nämlich schön, dass du es nochmal gesagt hast. Ich finde die Übung nämlich auch sehr kraftvoll.
Ja. Ja, ein wunderschöner Abschluss. Ja. Ich glaube, jetzt in unseren Zweiteiler war jetzt richtig viel drin. Oh, ich danke dir, Jana, von Herzen für dieses Gespräch, für deine offene, ehrliche Art. Und ich glaube, dass du damit verdammt viele Frauen abholst und sich so viele Mütter hier gesehen fühlen. Genau, hinterlasst uns gerne einen Kommentar. Wir freuen uns immer, wenn wir von euch lesen, wie euch die Folge gefallen hat. Und so, ja, wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Tag und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
Das machen wir. Ich danke dir.
Stopp, Jana, bevor ich es vergesse, das wollte ich dich noch fragen, ganz am Ende.
Ja.
Ja, will ich ja noch, wenn jetzt andere mit dir in Kontakt kommen wollen, unabhängig davon, dass ich natürlich alles in den Shownotes verlinke von dir, aber bietest du auch etwas an für Frauen und wenn ja, was bietest du an?
Ja, da sitze ich gerade tatsächlich dran und da wird was kommen in den nächsten Monaten, spätestens schätzungsweise im März. Und ich bin schon ganz gespannt, da muss ich jetzt aber in den Feinschliff gehen und da wird auf jeden Fall was ganz, 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 ganz Tolles kommen für eine Begleitung, für dafür, dass Menschen wirklich wieder in ihre Macht zurückbekommen. Und ja.
Boah, cool. Da habe ich ein tiefes Gefühl, dass man bei dir sehr gut aufgehoben ist. Ich werde auf jeden Fall alles verlinken. Dann könnt ihr Jana auch auf jeden Fall auf Instagram folgen, weil du machst auch ganz tollen Content. So habe ich dich ja auch gefunden. Und genau, schön, dass du hier warst.
Danke dir für die Einladung. Ich fühle mich wirklich geehrt. Ich habe mich so berührt gefühlt und ich finde es so schön, dass du Menschen die Stimme gibst und dieses Thema einfach auch groß machst. Super wichtig.
Dankeschön. Ciao. Ciao. Willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Jana gefallen. Ich hoffe, du konntest dir hier für dich das ein oder andere mitnehmen, den ein oder anderen Impuls. Vielleicht hat die Folge dir auch etwas Mut gemacht. Vielleicht hat sie dir auch nochmal eine andere Perspektive eröffnet. Vielleicht hat sie auch das ein oder andere sichtbar gemacht, was bisher dir noch verborgen geblieben ist. Was es auch immer ist oder war, dann hinterlass es gern in den Kommentaren. Jana und ich freuen uns, von dir zu lesen. Prinzipiell freue ich mich natürlich, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du ihn bewertest, dass du ihn abonnierst, dass du ihn weiterleitest. Das hilft mir einfach noch so viel mehr Mütter, Frauen zu erreichen. Ich danke dir dafür und vor allem danke ich dir natürlich dafür, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.